Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Lohrweg, guten Abend. Wer darf ein Land als Heimat bezeichnen, wer sich wo zu Hause fühlen? Das ist Thema zweier Uraufführungen bei der Berlinale und ja auch immer wieder im Fokus der AfD. Die Filme, ein Theaterprozess gegen die Alternative für Deutschland, sind heute bei uns genauso zu hören wie die satirische Außenpolitik von Jacques Tilly, die ja immer im Düsseldorfer Rosenmontagszug ihren Höhepunkt findet. Auch die Künstlerin Henrike Naumann war eine Art Außenpolitikerin, wenn es um die künstlerische Analyse deutscher Vergangenheit, um rechte Tendenzen geht. So hat sie unter anderem das Jugendzimmer der NSU-Terroristin Beate Zschäpe nachgebaut. In diesem Jahr gestaltet sie den deutschen Pavillon auf der Biennale und nun ist sie leider viel zu früh im Alter von 41 Jahren gestorben. Über ihr Leben und Arbeiten habe ich mit Gitte Tschoch gesprochen. Sie ist Leiterin des Instituts für Auslandsbeziehungen und damit unter anderem auch für den Pavillon auf der Biennale zuständig. Ich habe sie zunächst gefragt, über Henrike Naumann, da heißt es immer, sie habe mit Möbeln Politik und Kunst gemacht. Hatte sie einen künstlerisch-soziologischen Blick auf unser Wohnumfeld und beschreibt das ihre Kunst auf richtige Weise oder greift das viel zu kurz?
Ja, ich denke, man kann eindeutig über Henrike Naumann sagen, dass ihr ästhetischer Zugang zu den Fragen unserer Zeit, zur Politik, ein ganz einzigartiger war. Und sie hat das wirklich damit angefangen zu arbeiten, Möbel und Objekte zu inszenieren, zu installieren, sie im Raum so zusammenzustellen, dass da eben ihre Botschaften verkündet wurden. Und damit hat sie unser Leben und unsere Kunst bereichert.
Sie wurde ja 1984 in Zwickau geboren, hat zunächst Szenografie studiert. Wirken manche ihrer Arbeiten deshalb auch wie so ein leicht verstörendes Filmset?
Das kann man meiner Meinung nach so sagen. Wir hatten hier am IFA, Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, eine ihrer Arbeiten angekauft, DDR Noir. Das ist eigentlich eine Art Szenenbild. Und wir haben das auch hier bei mir im Büro installiert, auf Vorschlag von Henrike Naumann, die sich immer gewünscht hat, dass ihre Arbeiten zugänglich sind und dass sie integriert auch werden, in dem Fall jetzt ganz speziell in unseren IFA-Arbeitsalltag. Sie hat mit dieser Arbeit quasi über Interieurs gesprochen, so welche Möbel sind in den 1990er Jahren in die ehemalige DDR gekommen und haben ästhetisch quasi uns umgeben. Und das hat sie immer auch mit so einer Art Humor gemacht. Also da war auch ein Bild von Mickey Mouse mit dabei und aber gleichzeitig auch eine Arbeit ihres Großvaters Karl-Heinz Jakob, ein sehr bekannter ostdeutscher Künstler. Das hat sie verwoben und ihr war es wichtig, durch diese Interieurs eben auch viele Menschen zu erreichen.
Sie hat im Grunde genommen Kunst gemacht, die für viele sehr zugänglich war, würde ich sagen, denn Möbel haben wir am Ende des Tages alle.
Ja, genau. Und damit hat sie auch gespielt. Sie hat ja diese Möbel auf eBay gefunden. Und wenn sie in Stuttgart gearbeitet hat, dann hat sie eben geschaut, was gibt's hier in Stuttgart. Und wenn sie an anderen Orten war, dann hat sie eben dort geschaut, wie leben Menschen und was kann sie dazu sagen oder vielleicht auch ein bisschen brechen, also die Erwartungen auch unterlaufen und einen anderen Blick eben drauf werfen.
Sie hat mal in einem Gespräch, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dass sie vor allem Themen bearbeitet, die sie selbst verunsichern. Ihre Arbeiten verunsichern ja an der einen oder anderen Stelle auch. War sie deshalb die perfekte Besetzung für den Pavillon in Venedig?
Ich denke, es ist aus vielerlei Hinsicht ist sie eine hervorragende Besetzung, auch jetzt in diesem Jahr zusammen mit der ebenfalls großartigen Künstlerin Sung Chiu. Sicherlich ist diese Überforderung, die sie ansprechen, also einfach dieses Großdenken und uns neue Zugänge zur Welt, auch zur politischen Lage zu geben, einer der Gründe, warum sie dafür ausgewählt wurde von der Kuratorin Kathleen Reinhardt, die ja auch da einen sehr guten Blick dafür hat, was gibt es in Deutschland für künstlerische Positionen, die eigenmächtig in der eigenen ästhetischen Sprache Themen und Fragen aufwerfen, die nicht nur uns in Deutschland beschäftigen, sondern auch international anschlussfähig sind. Denn das ist für Venedig ja auch wichtig.
Der Deutsche Pavillon auf der Biennale in Venedig, der ist ja in jeder Hinsicht immer eine Herausforderung. Generationen von KünstlerInnen, die haben sich daran abgearbeitet. Der hat schon eine sehr starke Nazi-Ästhetik. Wenn ich es richtig sehe, hat Henrike Naumann ihre Arbeit für die Biennale noch zu Ende bringen können vor ihrem Tod. Kann man davon ausgehen, dass sie eine Herangehensweise gefunden hat, die diesen Bau auf eine besondere Art und Weise dekonstruiert?
Es war Henrike Naumann wichtig, die Arbeit konzeptionell zu vollenden und fertigzustellen. Das ist ihr auch gelungen, damit sie gemäß ihrer künstlerischen Vision in Venedig umgesetzt wird. Ja, mit welchen Fragen und Themen sie das Kunstwerk gestaltet, das werden wir dann tatsächlich bei der Eröffnung sehen. Sie hat ja ein ganz großes Gespür für Räume. Also Sie hatten auch erwähnt, sie hat Szenografie studiert und ihre Arbeiten sind eigentlich oft begehbare. Wie sie sich mit der Geschichte auseinandersetzen wird, das werden wir dann erfahren, wenn wir die Arbeit sehen. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass wir uns alle auf eine Arbeit freuen können, die ihr Werk vollendet.
Frau Zschoch, Henrike Naumann ist sehr früh, sehr jung gestorben. Wie schockiert sind Sie?
Ich bin sehr getroffen. Wir sind hier am IFA in großer Trauer. Wir sind in sehr engem Austausch mit ihrem Lebenspartner, mit ihrem Team, die sich jetzt alle darum kümmern werden, dass Henrike Naumanns Vision umgesetzt wird. Und es ist für IFA auch eine große Ehre, dass wir dieses letzte Kunstwerk mit ihr, für sie in Venedig realisieren werden können. Und dieses Erbe werden wir auf jeden Fall bewahren. Ja, es ist natürlich unfassbar schade und traurig, dass sie so viel zu früh von uns gegangen ist.
Gitte Zschoch, Leiterin des Instituts für Auslandsbeziehungen zum Tod der Künstlerin Henrike Naumann. Wir machen an dieser Stelle einen sehr harten Schnitt und gehen mitten rein ins närrische Treiben der Karnevalshochburgen. Das ist manchmal ja aber auch sehr viel weniger lustig als gemeinhin angenommen. Zumindest autoritäre Machthaber wie Wladimir Putin, die verstehen gar keinen Spaß, wenn sie auf Rosenmontagszügen aufs Korn genommen werden. Einer, der sich davon nicht beirren lässt, ist der Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly. Putin hat ihn deshalb sogar angeklagt. Der Prozess ist zwar verschoben, Tilly steht aber auf der Fahndungsliste. Und Putin, der zierte schon wieder einen Wagen am Düsseldorfer Umzug. Michael Köhler über Jacques Tillys Motive und sein Lieblings-Satire-Objekt.
Die Stirn in Falten, die Augen zugekniffen, spießt Präsident Putin in Armeejacke den Hoppeditz mit Schwert auf. Die kleine, rot-weiße, schelmische Symbolfigur des Düsseldorfer Karnevals wehrt sich und haut lachend mit seiner Papppritsche dem zerknirschten Putin auf die kahle Mütze. Hoppeditz' Narrenkappe trägt die Aufschrift Satire. Wagenbauer Jacques Tilly heute Mittag im WDR dazu.
Der russische Staat blamiert sich damit in meinen Augen. Es ist absolut unsouverän, dass man einfach kritische Satire, dass man Pappfiguren vor den Kadi zerrt und versucht, dingfest zu machen bzw. meiner habhaft zu werden. Das ist einfach unglaublich und es ist toll, dass es so viel Solidarität mit mir gibt und mit meiner Arbeit.
Eine Klatsche mit der satirischen Narrenpritsche ist Tillys Antwort auf die Klage Moskaus. Sogar der Präsidentenwagen des Festkomitees Kölner Karneval trägt ein solidarisierendes Schild mit der Aufschrift »Ma alle sind Tilly. Wir alle sind Tilly.« Ein größeres Kompliment unter rheinischen Rivalen kann es nicht geben. Bei Tilly bekommt jeder sein Fett weg. Saudische Prinzen, Könige und Kleriker, Parteien und Patriarchen. Allein das Düsseldorfer Motto »Ma bliebe bunt, egal wat küt«, wir bleiben vielfarbig, egal was da kommt, ist eine Zusage an die plurale Gesellschaft und die westlichen Werte. Ein Karnevalswagen zeigt, wie Europa droht, von Trump und Putin aufgefressen zu werden.
Man sieht hier, wie Europa von zwei Seiten in die Zange genommen wird. Bisher war es nur Putin, der eine Bedrohung darstellte, Threaten seit dem Ukraine-Krieg. Aber jetzt kommen auch noch die USA dazu unter Trump. Auch Trump behandelt Europa wie ein Feind, hat Ansprüche auf Grönland, hat sich von dem westlichen Wertekanon verabschiedet. Also Europa ist die letzte Insel der liberalen Demokratie. Das zeigt dieser Wagen.
Unter dem Titel »Die Gedanken sind frei« hatten 80 Brauchtumsvereine aus Düsseldorf, Köln und Mainz in einer Zeitungsanzeige das Grundrecht auf Meinungs- und Kunstfreiheit zum Ausdruck gebracht. Kritik an Putin hat bei Tilly Tradition. Berühmt etwa die Badewanne in blau-gelber ukrainischer Nationalfarbe, in der der russische Präsident ein Blutbad nimmt. Oder ein Putin, der mit nacktem Oberkörper seinen Bizeps zeigt. Ein Oberarmmuskel hat Aussehen und Form einer Bombe mit Zünder und trägt die Aufschrift Krim. Oder Trump und Putin zerquetschen Selenskyj zwischen sich, darüber die Aufschrift Hitler-Stalin-Pakt 2.0.
Ja, wir haben nicht nur einen Putin gebaut, wir haben drei Putins gebaut. Tatsächlich gibt es ja diese Anklage, der Prozess läuft und wir wollen mit diesen vielen Russlandwagen zeigen, dass wir uns nicht beeindrucken lassen, dass die Satire und die kritische Satire nicht diffamiert und kriminalisiert werden darf. Das muss auch Moskau begreifen, denn dieser Prozess ist natürlich eine lächerliche Farce.
Im Karnevalsumzug von 2019 hielt ein Pappmaché Goebbels sein Baby in Händen hoch. Auf der Windel stand Höcke. Morddrohungen kennt Tilly seit 2017 auch. Eine eigene Ausstellung im Stadtmuseum hatte er auch schon. Der Obrigkeit will Tilly weiter kritisch in die Suppe spucken. Egal, wie die Despoten heißen.
Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass ich Staatsfeind Russlands bin angeblich, weil ich ein paar Pappfiguren gebaut habe, völlig ohne jedes Verhältnis natürlich, also geradezu absurd. Und Fahndungsliste ist halt tatsächlich noch, würde ich sagen, ein neuer Grad der Absurdität, als wäre ich halt hier ein gesuchter Schwerverbrecher. Aber wenn die Russen meinen, ihre Propagandashow durchziehen zu müssen, dann machen sie es eben so.
Eines zeigt dieser Rosenmontag erneut. Diktatohr und Humohr reimen sich nur zwanghaft.
Ja, gesegnet, wer über sich selber lachen kann, Diktatoren wohl leider nicht. Michael Köhler über Jack Tiddys Wagen auf dem Düsseldorfer Rosenmontagszug.
Ich habe natürlich auch über Menschen heute nachgedacht, die diese Art von Camouflage auch machen müssen, um irgendwo in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. Leider ist ja die Bedrohung für Menschen, die scheinbar nicht in diese Gesellschaft passen, ja wieder größer geworden.
Ja, und das sagte die Schauspielerin Sandra Hüller am Rande der Weltpremiere von Rose, ihrem neuen Film, der gestern auf der Berlinale seine Uraufführung erlebte. Erzählt wird da die Geschichte einer Frau, die als Mann verkleidet in ein Dorf kommt und einen großen Bauernhof als Erbe beansprucht. Der Film spielt am Ende des 30-jährigen Krieges. Rose trägt Männerklamotten, hat eine Narbe im Gesicht und pflegt einen rauen Ton. Über den Film, da kann ich nun sprechen mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. Frau Nikodemus, Sandra Hüller hat ja bei der Rolle der Rose, sagt sie gerade, an all die Menschen gedacht, die sich auch heute wieder verstellen müssen, ihre Identität nicht ausleben können. Ist es ein Film über Heimatlosigkeit im weitesten Sinne, historisch verpackt und dennoch aktuell?
Es ist ein Film, ja, über Heimatlosigkeit in einer Gemeinschaft, in der man eben nicht so leben kann, wie man will. Oder indem man nicht frei leben kann, weil man eine Frau ist. Und diese Freiheit, die nimmt sich Rose eben in diesem Film von Markus Schleinzer. Und sie tarnt sich eben als Mann, eben auch als Soldat, hat sie gekämpft im 30-jährigen Krieg. Und jetzt will sie ein friedliches Leben führen, ein selbstbestimmtes Leben. In der Hose steckt mehr Freiheit, so sagt es Rose alias Sandra Hüller einmal im Film. Und durch einen Handel mit den benachbarten Großbauern bekommt diese Rose, also dieser Mann oder vermeintliche Mann, auch eine Ehefrau zugeschachert, nämlich Susanna, gespielt von Caro Bauer. Und auch die hat ein Geheimnis, das bald zutage tritt. Deswegen kann ich es auch verraten. Sie ist nämlich schwanger. Und durch einen Zufall wird sie entdecken, dass eben Rose, ihr Mann, keinen Penis hat, dass sie ein Mann ist. Und nun beschützen sich diese beiden Frauen sozusagen gegenseitig, diese beiden Ehefrauen. Sie bewahren ihre Geheimnisse und ihre Freiheit und sie leben sozusagen einen fragilen Moment des Glücks. Eine kleine Utopie im 17. Jahrhundert oder auch eine große.
Ja, eine kleine große Utopie, aber zunächst erinnert der Film, so kommt es mir zumindest vor, fast so ein bisschen an so eine Western-Szenerie. Da betritt ein einsamer Held bzw. Heldin die Szenerie dieses Dorf. Ist das treffend oder?
Ja, also unbedingt. Sandra Hüller hat diese Aura des geheimnisvollen Fremden, auch die Aura des Outlaws, ja, der da zu einer Gemeinschaft stößt. Sie erlegt auch einen Bären, der die Dorfbewohner angreift. Das Schießen hat sie ja im Krieg gelernt und sie ist sozusagen eine Pionierin. Also auch die konzentrierten Schwarz-Weiß-Bilder des Films, die verleihen dieser Geschichte Roses ja etwas Überzeitliches und sie lebt ja wirklich ihrer Zeit voraus. Sie ist wirklich eine westernhafte Pionierin. Sie lebt eine Freiheit, die ihr diese Gemeinschaft als Frau nie zugestehen würde. Und die Aktualität besteht wirklich darin, dass sich Gemeinschaften und ihre Regeln damals und eben leider immer noch oft durch den Ausschluss des sogenannten Anderen definieren. Dagegen lebt sie an.
Und der Film, der feierte ja seine Weltpremiere bei der Berlinale. Wie kam er denn an?
Also ich war gestern in der Premiere und es gab wirklich den bisher stärksten, herzlichsten Applaus aller Wettbewerbsfilme. Ich würde jetzt zur Halbzeit der Berlinale mal sagen, Markus Schleinzers Film ist ein Favorit für einen Bären in jedem Fall.
Vielleicht ist ja der andere Film, auf den wir jetzt zu sprechen kommen, auch ein Favorit. Keine Ahnung. Also während Rose in dem Film gerade, die will ja auf gar keinen Fall erkannt werden, ist es bei Der Heimatlose was ganz anderes. Da kommt jemand auch nach Jahren wieder in sein Heimatdorf und der möchte wieder Anschluss finden. Aber keiner weiß mehr, wer er ist. Man erkennt ihn einfach nicht. Er passt nicht mehr rein, weil er so lange weg war? Oder wie ist da der Tenor?
Weil er so lange weg war, ja, und weil er sich vielleicht auch während dieser Abwesenheit innerlich verändert hat. Und dieser junge Mann Hein, der übrigens von dem Schauspieler Paul Boche wunderbar klar und konturiert gespielt wird, ganz zurückhaltend, der kommt eben zurück auf eine abgelegene Insel. Der Film spielt ja in einer unbestimmten Vergangenheit um die Jahrhundertwende und diese Inselgemeinschaft, die lebt wirklich auf fast archaische Weise. Es wird gefischt, Algensuppe gegessen, jeder weiß alles von jedem. Man lebt auch so in rudimentären Bretterbuden. Es gibt im Grunde nur Fassaden, die wir uns letztlich selbst, das Innere selbst zusammensetzen müssen. Und dann findet ein Prozess statt, in dem festgestellt werden soll, ob dieser Hein, den nicht mal seine Mutter und sein bester Freund wirklich erkennen, ob der wirklich der ist, als der er sich ausgibt. Und die große Frage ist, in dem Film von Kai Sternicke, ob er diese Person aus den Erinnerungen der anderen, ob er die überhaupt noch sein will.
Zum Abschluss noch gefragt, der Film lief in der von Trisha Tuttle neu geschaffenen Sektion Spielfilmdebüt. Macht das Sinn? Kommt man da nicht schnell so auf so ein Abstellgleis für ein Debüt ganz gut, sonst nicht der Rede wert?
Also ich habe nie verstanden, ehrlich gesagt, warum Trisha Tuttle diese Reihe eingeführt hat. Die Berlinale hat ohnehin Probleme genug, herausragende Filme zu finden für ein A-Festival. Da muss man sich nicht noch mit einer weiteren Reihe zusätzlich Konkurrenz machen. Aber beide Filme, glaube ich, werden in ihrer Reihe einen Preis bekommen. Sie werden ihren Weg machen.
Filmkritikerin Katja Nikodemus über die Filme Rose und Der Heimatlose, die auf der Berlinale uraufgeführt wurden. Vielen Dank. Vor über 10 Jahren, da hat der Schweizer Autor und Regisseur Milo Rau auch ein Format uraufgeführt, könnte man sagen, oder besser erfunden. Er inszeniert politische Gerichtsprozesse, vorzugsweise zu Fällen staatlich sanktionierter Gewalt und ideologisch motivierter Verstöße gegen das Völkerrecht. Nach den Moskauer Prozessen und dem Kongo-Tribunal wurde nun am Hamburger Thalia-Theater 3 Tage lang ein Prozess gegen Deutschland geführt. Dabei ging es in erster Linie um die Partei Alternative für Deutschland und die Möglichkeiten, die AfD vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Ob das funktioniert hat, Michael Lages hat den Prozess begleitet.
Das Urteil ging schließlich nicht weiter als die Demonstrationen am mittleren der 3 Prozesstage. In den Worten der Sprecherin der 7-köpfigen Jury.
Wir haben mit 5-2 Stimmen dafür gestimmt, dass das Verbot geprüft werden soll.
Das Verbot also prüfen, das ist nicht viel. Damit sind ziemlich viele Juristinnen und Juristen seit geraumer Zeit beschäftigt. Und wer es wissen will, weiß, ein Verbot müsste zu 100 und eigentlich mehr Prozent wasserdicht und rechtsfest sein. Nicht der kleinste Fehler ist erlaubt. Denn sonst, wenn etwa die Partei nur die Chance hätte, sich mit guten rechtlichen Gründen zum Opfer zu stilisieren, ist der Kampf gegen die neue Rechte final verloren. Für diese einfache Wahrheit braucht es eigentlich keine 3 Prozesstage, aber weiter im Urteil.
Soll die AfD verboten werden? Dafür fand sich keine Mehrheit.
Also kein sofortiges Verbot, aber...
Im Anschluss haben wir auch noch diskutiert, ob diese Partei von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden soll. Wir haben mit 4-3 Stimmen für den Ausschluss von der Finanzierung, von der staatlichen Finanzierung.
Haben die da so jubeln, genau hingehört? Solange die Partei nicht verboten wird, also weiter zur Wahl stehen kann, bezieht sie auch pro Stimme Geld vom Staat. Urteil und Jubel verstärken nur die markanten Schwächen, die dieses fragwürdige Spektakel immer wieder gezeigt hat. Der Historiker Volker Weiß urteilte so über das Theaterstück, ob es denn wirklich eins war. Und er nutzte die eigene Befragung für einen klugen antitheatralischen Trick. Er brach nämlich aus der Rolle als Laiendarsteller in einer Inszenierung und antwortete auf die gar nicht gestellte Frage des Anklägers für 9 Minuten, so lange durfte jede Befragung dauern, mit einem Mini-Vortrag über die gedanklichen Strukturen neurechten Denkens in Deutschland, zwischen Vogelschiss und Schuldkultgeschwätz und neuen nationalen Mythen. Das waren die klarsten Minuten in 3 Tagen. Nur wenige Glanzlichter wie dieses gab es, etwa im Auftritt von Ingo Hasselbach, der einst zur Clique um Michael Kühnen gehörte, dem Rechtsaußenaktivisten am Beginn der 90er Jahre. Tief- und Tiefstpunkte hingegen überwogen, wenn etwa Peter Höres, Historiker an der Uni Würzburg, unüberhörbar zur Relativierung der Ideologie des Nationalsozialismus ansetzte, mit zwei Experten im Finale der Befragungen gestern, dem extrem wirren Influencer Erik Ahrens und dem komödiantischen Halbtalent Kay Ray, verabschiedete sich der Prozess dann auch als Theaterstück, endgültig aus jeder Seriosität. Wer hatte diese armseligen Schwadronneure bloß eingeladen? Das waren aber nicht die einzigen Schwächen von Milo Raus Dramaturgie. Und auch in Verteidigung und Anklage herrschte wenig Klarheit und Trennschärfe. Die Anklage etwa zog sogar den weltweit debattierten Punkt der Social-Media-Regulierung mit Altersgrenze wieder zurück. Kein Meisterstück. Und auch grundsätzlich verkam die Prozessschau zwar zum Glück nicht zum Schauprozess, blieb jedoch eine Mogelpackung. Gegen Deutschland werde hier prozessiert, behauptete Milo Rau als Autor. Von wegen. Es ging im Grunde nur um das AfD-Parteiverbot. Während die Jury final beriet, markierten dann als Pausenfüller zwei Schlussworte die fundamentalen Fehler des ganzen Projekts. Erst durfte unverzeihlicherweise die Rechtsaußenfrau Frauke Petri schon mal ein bisschen üben für den kommenden Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Dann aber immerhin erinnerte der iranischstämmige Publizist Michel Abdullahi daran, worum es hätte gehen müssen in den drei Tagen, um uns.
Wir sind schuldig des Glaubens, dass unsere Freiheit ein Naturgesetz ist. Gehen Sie raus mit der Angst eines Menschen, der weiß, was er zu verlieren hat. Und dann verwandeln Sie diese Angst in Widerstand, in Präsenz und in Rückgrat, verdammt nochmal, meine Damen und Herren.
So ist es. Die von der Jury im Urteil geforderte Prüfung gilt vor allem für uns.
Michael Hages über den Prozess gegen Deutschland am Thalia Theater. Es fehlen die Kulturmeldungen und Karin Fischer hat sie.
Gestern wurde in Berlin der Preis der deutschen Filmkritik verliehen. Nicht auf der Berlinale, sondern in der Akademie der Künste. Der Preis ist der einzige Filmpreis, der ausschließlich von KritikerInnen vergeben wird und nach Kriterien, die ausschließlich künstlerische sind. Die 14 Kategorien von Darsteller über Drehbuch, Kostümbild bis Montage können wir nicht alle aufzählen. Bester Spielfilm des Jahres wurde jedenfalls Mascha Schilinskis In die Sonne schauen. Die Jury nannte den Film kompromisslos, existenziell und künstlerisch einzigartig. Die Staatsbibliothek zu Berlin will ihre Zettelkataloge bewahren. Zunächst jedenfalls. Mit dieser Entscheidung reagiert sie auf das hohe wissenschaftliche Interesse daran, das kürzlich ein Fachkolloquium herausgestellt hatte. Sind Zettelkästen unverzichtbares Kulturgut, ein möglicherweise wichtiger Forschungsgegenstand oder aber ein historisches Arbeitsmittel, das auch mal weg kann? Das war die Frage. Beantwortet wurde sie nicht. Weitergehende Forschungen möchte die Staatsbibliothek jetzt ermuntern und ermöglichen, weshalb sie die Zettelkästen vorerst aufbewahrt. Der chinesische Technologieriese ByteDance hat eine Video-KI namens SeaDance 2.0 entwickelt und hat diese KI unerlaubt mit Charakteren der US-Filmindustrie trainiert. Das wirft der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney dem chinesischen Konzern vor und schickte eine scharfe Unterlassungserklärung. In den Videoclips sind Figuren unter anderem aus Star Wars und aus dem Marvel-Superhelden-Universum aufgetaucht. In der vergangenen Woche, da ist SeaDance 2.0 erst gestartet, waren in China außerdem Videos massenhaft geteilt worden, die Tom Cruise und Brad Pitt in einer Kampfszene auf einem Hausdach zeigten. ByteDance, das ist auch der Mutterkonzern von TikTok, beugt sich jetzt dem Druck des Disney-Konzerns. Das Unternehmen kündigte an, geistiges Eigentum künftig besser zu schützen und dessen unerlaubte Verwendung zu unterbinden. Der Dramatiker, Regisseur und Lyriker Heiner Müller gilt als eine der prägendsten Figuren des deutschen Theaters. Nun präsentiert die Akademie der Künste ein bislang unbekanntes, sehr frühes Notizbuch von ihm, das er mit knapp 16 Jahren anfing zu schreiben, über Kunst oder die geistige Lage Europas. Es enthält auch Redewendungen, die Müller später in seinen Werken benutzen sollte. Das Heft wird demnächst in einer Veranstaltung vorgestellt.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer, vielen Dank. Es folgen die Informationen am Abend, unter anderem mit dem Thema US-Außenminister Rubio besucht Ungarn. Am Mikrofon von Kultur heute Susanne Durweg. Danke fürs Zuhören.